Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Wir sprechen heute mit der Videokünstlerin Raffaela Vogel, die mit Drohnen arbeitet und seit heute in der Ausstellung Game of Drones in Friedrichshafen vertreten ist. Und wir erinnern an den verstorbenen Südstaaten-Groove-Meister Dr. John. Aber wir beginnen mit dem Briten Hayden Thorpe. Der klang schon mit seiner Band Wild Beasts weder wild noch biestig und macht nach ihrer Auflösung genauso sanft, melancholisch, theatralisch weiter auf dem Album Diviner, daraus Love Crimes. Hayden Thorpe. Fear for us got me here. I'm not giving up on fear. I'm just giving up on us. And all of crimes are carried out. When you're scared. Dr. John ist tot. Ein großer des kreolisch geprägten Rhythm and Blues, bürgerlich Malcolm McRabenack, der über 30 eigene Alben veröffentlichte, der Frank Zappa, die Rolling Stones oder Aretha Franklin produzierte, auch ein paar eigene Hits hatte, wie Right Place, Wrong Time, 6 Grammys bekam und der sich nach dem Hurricane Katrina sehr für sein New Orleans eingesetzt hat. Seit langem litt Dr. John an schwerer Diabetes. Gestern starb er mit 77 an einem Herzinfarkt. Ein Nachruf von Knut Benzner.
Es muss 2008 gewesen sein.
Immer gleiche.
Er hatte gerade eine CD mit dem Titel City That Care For God aufgenommen. Eine CD mit Songs zum Zustand seiner Heimatstadt New Orleans nach dem Hurricane Katrina bzw. nach George W. Bush. Diese CD sei sehr politisch, sagte er, sehr gegen George Bush und die Politiker der USA. Wir hatten einen Hurricane und sie taten nichts.
About what happened in my hometown after we had some hurricanes and they didn't do anything.
Dr. John ging an Krücken und das Reden fiel ihm schwer, aber er redete. Er redete über seine Kindheit.
My father sold records when I was a little child.
Mein Vater verkaufte Schallplatten, als ich ein kleines Kind war. Schallplatten, die sich Race Records nannten. Rassenschallplatten, also schwarze Musik, Blues und Rhythm and Blues und Gospel. Und Hillbilly, das, was die Leute heutzutage Country Music nennen. Und weil er so viele Schallplatten verkaufte, habe ich diese Musik gehört als kleines Kind in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Und das ist, was ich hier und als kleines Kind in den 40er Jahren gehört habe.
Das war New Orleans. Meinen Vater kannte jeder. Er war ein guter Mann. New Orleans gehörte eher zur Karibik als zu den USA. Und ich war froh, dabei zu sein. Ich fühlte mich gut.
I was just blessed to be around all of that, you know? Yeah, I felt good.
Ich war jung, ich war ein Teenager, ich hatte Gitarrenunterricht, dann wurde mir der Ringfinger abgeschossen und ich wechselte das Instrument zum Keyboard. Der Ringfinger wurde ihm abgeschossen, weil er einen Schulfreund verteidigt hatte. Bis 1961 in New Orleans, anschließend Los Angeles, dort Produzent und Studiomusiker.
Sonny and Cheryl and for Phil Spector and
für Sonny und Cher etwa und Phil Spector. Aber die Sessions, die mir am meisten behagten, waren die für Johnny Guitar Watson. Ich habe das gemacht, was mir gefiel. Das habe ich immer gemacht. Ich glaube, wenn du das nicht machst, wenn du deinem Herzen nicht folgst, verlierst du deine Seele.
I believe if you don't follow your heart and your spirit, why do you do this? The spirit is where the music comes from.
1968, der erste Erfolg. Und bisweilen eine recht eigenwillige Mischung aus Rhythm and Blues, kreolischer Musik sowie Voodoo-Zaubersprüchen. Er war schließlich aus New Orleans. Ich fragte meinen Vater mal, wo sind wir her? Und er sagte, aus New Orleans. Wenn man meinen Vater einmal fragte, dann war das so. Weiß er, wie viele Schallplatten und CDs er gemacht hat?
No.
50? 60?
I don't know. I've never counted them. I know. I've written maybe 2,000-3,000 songs.
Ich habe sie nie gezählt. Ich habe etwa 2,000-3,000 Songs geschrieben und hunderte Schallplatten und CDs produziert. Ich habe sie nie gezählt.
Hundreds and hundreds of records. I've never counted them.
In den 70ern war er mehr als produktiv. Er war eine anerkannte und gern gesehene Größe. Sonst wäre Dr. John 1978 nicht bei The Last Waltz beim Abschiedskonzert der Band The Band dabei gewesen.
You all know the doctor, Dr. John, Mac Rebenack. The thankfulness of the band and all the fellas.
Manchmal war er psychedelisch.
Suck it. Look at there.
Manchmal einfach nur Boogie Woogie. Hat Filmmusik geschrieben. Er hat Grammys bekommen, er hat auf Barack Obama gehofft. Und er hat Zeit seines Lebens Voodoo-Schmuck getragen.
Well, it's like part of the culture that's part of that. In New Orleans.
Teil der Kultur, Teil von New Orleans. Hier ist eine Feder eines Indianers. Hier ist ein Fuß von einem Alligator. Hier etwas von einem Choctaw. Alles in dieser Tasche aus verschiedenen Regionen. Das hat mein Enkel gemacht. Und alles bedeutet mir etwas.
This is something my grandson made. But all of it means something to me.
Alles Dinge des Geistes.
All things of the spirit.
Es gibt einen Musiker, der wegen Dr. John seine Karriere beendet hat. Klaus Voormann, der Bassist.
Klaus came and but he gave us a lot of support that night. I don't remember those things. I know he's a good guy.
Voormann hatte in den 70ern in Dr. Johns Band gespielt und danach mit der Musik aufgehört, weil nichts Besseres, wie sich Voormann später erinnerte, hätte kommen können.
Hallelujah, since I lay my bird laid him down. All right.
Sie hören Corso, Kunst und Pop. Dies ist ganz neue Musik ohne Voodoo aus Düsseldorf, die sich allerdings auch auf Amerika bezieht und Krautrock und Psychedelik. Susan Köchers Supraphon mit Poisonous Ivy. Drohnen, diese unbemannten Fluggeräte, können filmen und fotografieren und transportieren und kontrollieren, können Spielzeug sein, Katastrophenhelfer, Kriegswaffe. Im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen beginnt heute die Ausstellung Game of Drones, die deren Widersprüchlichkeit zeigen will und ihre Geschichte vom Drachen mit drangehängter Kamera anno 1889 bis zur modernen Bundeswehr-Aufklärungsdrohne. Und es gibt Videoarbeiten von Künstlern zu sehen, die mit Drohnen arbeiten. Wie Raffaela Vogel, 1988 in Nürnberg geboren, heute in Berlin lebend, die sich zum Beispiel selber mit Drohnen filmt in kargen Landschaften und die Bilder dann verfremdet und spiegelt und mit Soundtrack in surreale Installationen einbaut. Hallo nach Friedrichshafen, Raffaela Vogel.
Hallo, hi.
Ich sah einen Bericht über Sie und Ihre Arbeit, da wurden Sie als Drohnendompteuse bezeichnet. Greift ein bisschen kurz, aber finden Sie sich da drin wieder?
Ich weiß nicht. Nee, also was, wenn ich da mit Drohnen arbeite, dann ist es meistens recht unbeholfen. Es schaut dann am Ende, wenn man das Videomaterial sieht und nach ein paar Wochen Schneideprozess dann auch vielleicht ein bisschen raffinierter aus, als tatsächlich dann beim Drehen passiert. Sag ich mal, habe ich nicht so viel Skills im Drohnenfliegen.
Sie hätten Ihre eigenen Videos gern perfekter?
Nee, das meine ich damit nicht. Also ich sehe nicht, was ich filme, wenn ich filme. Also es ist immer ein Versuch. Ich mache die gleiche Kamerafahrt, weiß nicht, x-mal am Tag und dann am Ende entscheide ich mich für eine Version. Also ich habe ja kein Feedback. Ich filme ohne direktem Monitor, weil ich ja meistens alleine arbeite und dann kann ich nicht alles gleichzeitig machen. So. Ich spiele dann ja auch sozusagen eine Rolle. Die Drohne ist ein Charakter. Es ist so relativ viel parallel, was da passiert. Und dann wirkt das für mich immer recht unbeholfen. Aber das finde ich auch gut so. Das ist immer eher diese gebastelte Erzählung.
Ist ja eigentlich ein bisschen wie früher, ne? Dass man erst später die Ergebnisse sehen kann, die man gefilmt hat. Warum arbeiten Sie überhaupt mit Drohnen in Ihrer Kunst? Was reizt Sie da?
Naja, das kommt so ein bisschen aus meiner Beschäftigung mit Skulptur und Malerei. Ich habe das lange gemacht und Kamera war in der Form schon immer da irgendwie präsent, an Skulpturen befestigt. Und da waren auch schon immer sehr wilde Filme entstanden. Und ich habe mir eigentlich schon, seitdem ich mit Kameras arbeite, erhoffte, mal eine autonome Kamera zu haben, mit der ich... Also ich habe mir das sowieso gewünscht, obwohl ich gar nicht wusste, dass es sowas gab, dass ich die fliegen könnte, aber im Atelier, nicht außen und dass die irgendwie so stabil wäre. Und dann kamen auf einmal irgendwann, was weiß ich, 2012 Drohnen im Mediamarkt. Dann habe ich mir natürlich sofort eine gekauft, aber die waren relativ schwer zu kontrollieren. Deswegen war das dann im Atelier alles noch so ein bisschen schwierig.
Und diese Videoarbeiten, die dabei entstehen und auch die Installationen, die Sie um die Videos drumherum bauen, so mit eigenartig montierten Projektoren und behängten Wänden und Objekten, auf mich wirken die sehr intuitiv entstanden. Haben Sie immer Worte für Ihre Arbeiten, also so ein formuliertes oder formulierbares Konzept?
Nee, ich habe meistens so ein, hangel ich mich so von Idee zu Idee. Die neueren Videos entstehen über mehrere Jahre, dass ich Material einfach erstmal sammle und speichere und dann irgendwie so nach und nach zusammenkollagiere, wenn ich dann merke, das passt so zusammen. Also ist dann schwierig. Also jetzt konkret in Friedrichshafen hatte ich schon die Idee, zum Beispiel nach Texel zu fahren, auf diese Insel, und dann die mit so einem ganz langen Tuch, das halb transparent ist, wollte ich die Funkwellen der Drohne, die zwischen mir und dem Gerät nicht sichtbar sind, visualisieren. Also der Schleier, der ist ja im Wind wie so eine Art wellenförmig im Raum.
Also Sie schwenken dieses Tuch und die Drohne filmt es?
Genau, gleichzeitig sah es wie so eine Hochzeit mit der Drohne.
Und wenn die Drohne Sie filmt, zum Teil im Badeanzug, dazu aggressive Musik, zusätzlich verzerrt, da wirkt dieses Gerät ganz schön bedrohlich, wenn ich das so sehe, wie ein Angreifer. Und gleichzeitig haben aber natürlich Sie die Fernbedienung. Also was ist das für eine Ambivalenz?
Ja, also das finde ich zum Beispiel auch interessant mit der Drohne im Innenraum. Da ist sie ja dann noch mal präsenter und aggressiver und lauter und durch den Hall. Und wie auch immer, zum Beispiel waren das ja die ersten Filme, da durfte die Drohne ja auch nicht frei fliegen, weil ich sie nicht kontrollieren konnte. Früher hatten die Drohnen auch nicht so eine stabile Flugtechnik. Dann ist sie dann immer gegen die Wand gekracht wegen der Thermik. Deswegen hatte ich die ja an der Schnur und das ist für mich ja dann auch so eine Art Motiv gewesen von so einem Druck und so einer Spannung im Raum, die einfach nur durch diesem Gerät erzeugt werden kann. Und ich richte die Kameras ja nicht nach unten auf die Erde und filme den Boden, wie es die meisten machen, die mit Drohnen arbeiten, sondern ich richte die ja nach vorne bzw. vorne oben, sodass man das Gerät immer als Teil vom Bild sieht. Und dann haben die Drohnen auch dann irgendwie so, sieht man die Propeller und das sind für mich ein bisschen wie Augenbrauen, dann sieht man Propellerschutz, das sind Augen, also das wird ja eine richtige Figur. Und in einem Film ist das ja auch wie so ein Ungeheuer im Himmel, was ich mit einem Pferd verschnitten habe, wo man nur die Hufe sieht, als irgendwie so ein Pegasus reitender Drohnenhund. Ich weiß nicht, ja, das wird dann auch ein bisschen komisch, weil eigentlich ist es ja doch nur eine Drohne.
Ja, also, man empfindet diese Drohnen schnell wirklich als was Lebendiges oder beseeltes Objekt, wie es auch im Text zur Ausstellung in Friedrichshafen heißt. Wenn die dann durch künstliche Intelligenz vielleicht auch noch autonomer werden, sehen Sie da Probleme und Gefahren auf uns zukommen, wenn man die Drohnen jetzt nicht nur als künstlerisches Werkzeug betrachtet?
Ich weiß, es ist schon ambivalent. Also es kann positiv wie negativ benutzt werden. Also es ist einfach eine Technik.
Ich meine, es geht ja wahrscheinlich vielen so, dass sie zuerst fasziniert waren von Drohnen und dann sieht man lauter so kleine Paketzusteller durch die Luft sirren und dann bekommt man eher Angst vor ihnen, vor Überwachung und vor Terrorangriffen mit Drohnen. Vielleicht sind wir im Moment noch überfordert von dieser Technik. Was meinen Sie?
Das ist natürlich ein wichtiges Thema und das symbolisiert die Drohne auch für mich. So eine Art Omnipräsenz des Blickes. Und der ist aber für mich nicht nur jetzt durch eine Drohne vorhanden, sondern auch durch andere Geräte, Aufnahmen, unsere Stimmen. Also deswegen würde ich das jetzt nicht darauf reduzieren.
Sind Sie durch die Ausstellung schon gegangen?
Ja.
Was hat Ihnen denn besonders noch gefallen oder Sie beeindruckt?
Ich war auch beeindruckt von dem Drachen, den Sie gerade erwähnten, den alten. Den von Steiff wurde der, glaube ich, hergestellt, von dieser Marke. Der ist nämlich ganz nett gemacht und er heißt wie mein Hund. Deswegen fand ich das ganz nett.
Wie heißt denn der Drache und Ihr Hund?
Rolo.
Das war die Künstlerin Raffaela Vogel, mit der wir auch noch darüber sprachen, wie sie die Zukunft von Drohnen in der Kunst sieht oder wie sie Kameras rumgeschleudert hat, bevor es Drohnen zu kaufen gab. Das alles und noch mehr nachzuhören in der XL-Version des Gesprächs auf deutschlandfunk.de/Corso. Die Ausstellung Game of Drones im Zeppelin-Museum Friedrichshafen läuft noch bis November. Liebe, große Liebe, schlug Donald Trump diese Woche bei seinem Staatsbesuch in England entgegen. So deutete er jedenfalls die Protestdemonstrationen, inklusive Trump-Figur auf goldener Toilette, twitternd. Die Queen trug beim Dinner an seiner Seite dann die Burmese Ruby Tiara auf dem Kopf, Geschenk aus Myanmar, deren Rubine diverse Krankheiten sowie das Böse fernhalten sollen. Vermutlich aus farblichen Gründen gewählt, nicht als subtiler Seitenhieb. Ihre Brosche von Barack Obama hatte sie ja schon beim letzten Trump-Besuch getragen. Bei uns fand der Aufreger der Woche eher im Radio statt. Oder eben nicht. Klaus Pokatzki. Ist was?
Vincent kriegt keinen Lalalala, wenn er an Mädchen denkt. Er hat das oft versucht und sich echt angestrengt. Vincent, du kriegst keinen Hoch, wenn du an Lalalala denkst. Vincent, ich hab mich jetzt echt angestrengt, weil das Lied von Sarah Connor über dich, mein lieber Vincent, finde ich lalalala. Ich sage nicht, dass ich es mega geil finde, weil so ein Ausdruck wie mega geil einfach nicht über den Radioäther gehört. Keine lutherischen Sexausdrücke. Deshalb weigern sich ja etliche private Radiosender, dass sie den Song spielen, wo Sarah Connor singt, wie du, Vincent, als Jugendlicher dein Schwulsein entdeckst. Die Sender haben einfach Angst, dass da ganze Familien mit kleinen Kindern beim Frühstück sitzen und hören, wie du keinen hochkriegst, wenn du an Mädchen denkst. Würde ich so auch nie im Radio zitieren. Solche Sender würden auch niemals irgendwelche Rapper mit echt Lalalala-Liedern spielen. Oder den Oldie von Udo Jürgens. Lalalala, ja, blondes Haar, so stand sie vor mir. 17 Jahre blondes Haar, so Lalalala, sie vor mir. Und was macht der Bayerische Rundfunk? Der ist öffentlich-rechtlich und sendet den Song über dein Vinzenz Gender. Das gibt einen hammerharten la. Diese schwulenfreundlichen Ludwig Zwobajuwaren finden dich musikalisch toll und textlich sehr mutig. Das wird nur noch übertroffen von der Lalalala-Bank. Die macht ja mit unserer Frauenfußballnationalmannschaft einen Werbespot, wo die Balltreterinnen tatsächlich sagen, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferde, Lalalala. Wir brauchen keine Lalalala, wir haben Pferdeschwänze. Das ist der Auftakt zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019. Und die Commerz-Lalalala ist Partner unserer Frauenelf. Wobei, ich weiß ja nicht, was Kinder denken, wenn ich jetzt das Wort Partner ausspreche. Fußball ist einfach nichts für Kinder. So ein Ball sieht ja fast so aus wie Lalalala. Ich küsse und Lalalala dich, süßer Vincent.
Das war Corso Kunst und Pop und nach den Nachrichten folgt Medias Res im Dialog mit der Frage, ist für Sie ein Indexmodell beim Rundfunkbeitrag okay? Also, dass der Beitrag künftig an den Verbraucherpreisindex oder an die Inflationsrate gekoppelt wäre. Einen schönen Nachmittag wünscht Bernd Lechler.